Liebe Gemeinde, Ihnen begegnet heute Morgen als adventlicher Impuls ein Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich lese die Zeilen aus dem Römerbrief, Kapitel 15. Da schreibt Paulus: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid, untereinander, wie es Jesus Christus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es: Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobet den Herrn alle Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja: Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, und auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch alle mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns, liebe Adventsgemeinde, diesen antiken Briefzeilen nachspüren. Wir folgen den paulinischen Gedanken in einer Zeit, in der die Berliner Polizeipräsidentin vor gar nicht langer Zeit gerade jüdische und queere Menschen hier in Berlin aufgefordert hat, bestimmte Stadtbezirke zu meiden, damit sie nicht zu Opfern von Gewalt werden. No-Go-Areas, mitten in der Hauptstadt Deutschlands. Antisemitismus, islamfeindlicher Rassismus und die Diskriminierung von Minderheiten feiern nicht nur auf den Straßen von Berlin wie der gewalttätige Urständ. Wie liest es sich dann für Sie, liebe Gemeinde, wenn Paulus schreibt, Christus sei, Zitat, ein Diener der Beschneidung geworden? Das heißt doch klipp und klar, Jesus, selbst ein Beschnittener, lebte, litt und starb als Jude. Inmitten gefährlicher rechtsextremer und offen antisemitischer Propaganda im aktuellen Wahlkampf, wo ein vermeintlich christliches Abendland herbeifantasiert wird, ruft uns Paulus ganz nüchtern in Erinnerung: Jesus war Jude. Punkt. Und als christliche Gemeinde ergänzen wir: Was ist das für ein Glück, dass für uns als Nichtjüdinnen und Nichtjuden durch den Tod und die Auferstehung dieses Juden uns eine Tür aufgestoßen wird zu den Verheißungen Gottes, den Verheißungen, die zuallererst dem Volk Israel gegolten haben. Diese Verheißungen zielen auf Frieden und Gerechtigkeit für die ganze Welt, auf alle Völker und alle Staaten im Westen und im Osten und im Süden und im Norden. Von Beruf, das wissen vielleicht einige von Ihnen, war Paulus ein Zeltmacher. Und als wollte er sagen, vierfach genäht hält besser, stellt er diese globale Friedensvision in diesem Brief noch einmal ins Licht mit vier Zitaten aus der hebräischen Bibel. Zuletzt aus dem Jesaja-Buch. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker hoffen. Wenn wir aus dem Jahr 2024 auf die Anfänge des Christentums zurückschauen, dann unterschätzen wir oft, mit welch massiven interkulturellen und interreligiösen Fragen sich diese erste Anhängerschaft von Jesus auseinandersetzen musste. Auch wenn sie selbst für ihr persönliches Leben in Jesus einen faszinierenden neuen Kompass gefunden hatten für all das, was ihr Leben ausmachte, so blieb doch einiges unklar. Die Gemeindeglieder fragten sich, muss ich als Christusfreundin hier in Rom eigentlich die Speisegebote halten, so wie es die jüdischen Anhänger tun oder die heiligen Feiertage oder den Sabbat oder was auch immer? Oder bin ich als Nichtjüdin eigentlich frei von solchen kultischen Regeln? Wir heutigen ahnen, wie tief solche kulturellen und religiösen Gewohnheiten gehen können, wenn wir sie von Kindesbeinen an verinnerlicht haben. Es ist für viele Menschen weit mehr als nur eine persönliche Geschmackssache, was sie gerne freiwillig essen und zu sich nehmen oder wovor sie sich wirklich ekeln. Oft ist es damit identisch, was in der eigenen Kultur seit Jahrhunderten als reine Speise oder als unreine Speise galt. Ich kenne viele jüdische und muslimische Freunde und Freundinnen, die sich ausdrücklich als säkular verstehen, aber zum Beispiel niemals Schweinefleisch essen würden. Über den konkreten Konflikt damals in Rom wissen wir einiges aus historischen Dokumenten. Es ging in diesem Streit um den generellen Verzicht auf Fleisch und Wein. Es ging um Askese, wenn Sie so wollen. Es sind mehrere Dekrete des römischen Kaisers überliefert und da wird der Fleischverkauf auf römischen Straßen und in römischen Tavernen verboten. Das war ein sozial außerordentlich dramatisches Verbot. Denn in den Unterkünften der Armen, in den Sklavenhaushalten, waren offene Kochstellen verboten. Wer etwas Warmes zu sich nehmen wollte, musste das an einem Straßenimbiss tun. Und genau das wurde von der Obrigkeit dann unter drastische Strafen gestellt. Dagegen konnten sich finanziell besser gestellte Römer in den eigenen Küchen versorgen. Arme konnten das nicht. Und, so wird heute angenommen, vielleicht lebten die häufig ärmeren Judenchristen aus Angst vor solchen drastischen staatlichen Repressalien deshalb auch streng asketisch, verzichteten auf Fleisch um Wein und Wein, um auf keinen Fall der Obrigkeit aufzufallen. Es konnte außerordentlich gefährlich werden für den Einzelnen, wenn man zu der verdächtigen christlichen Sekte dazugehörte. Insofern reagiert Paulus hier nicht nur auf eine theologische Frage, auf eine Glaubensfrage, sondern zutiefst auf eine soziale Frage, wenn er mahnt: Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. In eindringlichen Worten fordert Paulus die Starken, und hier meint er durchaus die wirtschaftlich Starken, die Reichen in Rom auf, sie sollten sich nicht abwenden von den Schwachen, sondern ausdrücklich deren Gemeinschaft suchen. Und gerade für das Zusammenleben so unterschiedlicher religiöser Gruppen wie Judenchristen und Heidenchristen, wie Arme und Reiche, römische Sklavinnen und Freie, wirbt Paulus für eine radikale Haltung von Zwischenmenschlichkeit und Toleranz. Wir leben in einer Zeit, in der wir medial überschwemmt werden mit Ratgeberliteratur. Was kann man sich da nicht alles an Tipps abholen? Für die eigene Partnerschaft, für erotische Beziehungen, für Familie, für Erziehung, für Arbeit, Karriere, für Wellensittichhaltung oder was auch immer Sie gerade brauchen. Gebrauchsanweisungen gibt es wie Sand am Meer. Und alle diese modernen Konzepte zielen auf die Machbarkeit unseres Lebens und auf unsere Kontrolle über unser persönliches Schicksal. Vorherrschende Botschaft fast aller Ratgeber: Jeder und jede ist allein seines oder ihres Glückes Schmied oder Schmiedin. Und im Kontrast zu der völlig individualistischen Ausrichtung, die wir heute so für selbstverständlich halten, orientiert sich der Ratgeber Paulus und seine Hinweise für christliche Lebensqualität und für Lebenskunst immer und immer wieder an Gemeinschaft. Paulus verspricht seiner Leserschaft weder Gesundheit noch materiellen Wohlstand oder Wellness, sondern er breitet eine spannende Ethik der Zwischenmenschlichkeit vor uns aus. Der Apostel beschwört die Zusammengehörigkeit von Menschen, die sich darin zeigt, wie starke und schwache miteinander umgehen. Aus ihrem Glauben sollen Menschen ihre eigene Lebensform in großer Freiheit genießen, aber auch den anderen zubilligen, dass die aus ihrer Überzeugung völlig anders leben als sie selbst. Das gilt innerhalb einer Religion, wie im Christentum, aber genauso zwischen verschiedenen Religionen und Kulturen. Wir begegnen hier einem leidenschaftlichen Appell gegen die Versuchungen von Spaltung und von Polarisierungen. In unserer eigenen Zeit häufig noch verstärkt durch Fake News und durch populistische Propaganda. Für Paulus steht und fällt alles, wirklich alles, mit dem Miteinander in einer Gemeinschaft und in einer Gesellschaft. In der fragilen Gemeinschaft von Menschen hier auf Erden kann für Paulus schon so etwas wie eine erste Ahnung von Gottes neuer Welt des Friedens und der Gerechtigkeit erfahren werden. Eine neue und heilere Welt hat hier auf Erden ihren Anfang und ein neuer Himmel ohne Raketen, ohne Drohnen und ohne Bomben. Christliches Glück gibt es niemals im Single-Format. Gerechtigkeit und Frieden gibt es niemals im kleinen, egoistischen Karo, sondern immer nur mit den anderen zusammen. Anders als wir heute Morgen hier im Berliner Dom oder in der digitalen Gemeinschaft, trafen sich die römischen Christen nicht auf neutralen Boden. Es gab keine Kirche oder ein Gemeindehaus, wo man zusammenkam. Wenn man Gottesdienst feiern wollte, dann musste man sich gegenseitig einladen. Gottesdienste fanden in den manchmal spärlichen Baracken und manchmal in den feudalen Privaträumen der ersten Christinnen und Christen bei denen zu Hause statt. Man musste ganz handfest die Haustür für fremde, manchmal sehr unvertraute Personen öffnen. Wohlhabende, so die revolutionäre Idee des Paulus hier, sollten Sklavinnen und Sklaven in die eigene Privatsphäre einladen, in die eigene Küche, wo hier tatsächlich ein Feuer brennt, anders als bei den Armen, oder in das private Wohnzimmer. Und umgekehrt. Getreu unserem Adventsmotto, das wir heute Morgen schon so wunderbar gesungen gehört haben, macht hoch die Tür. Was für eine Herausforderung. Was für eine Zumutung, wenn ich mir das für mich selbst vorstelle. Liebe Gemeinde, sind wir vielleicht heute auch deshalb so vielen Polarisierungen und Spaltungen ausgesetzt, weil wir uns gesellschaftlich, aber auch kirchlich so bequem aus dem Weg gehen können? Weil wir nicht genötigt sind, die Türen zu öffnen für Fremde? Ich habe viele engagierte kirchliche Diskussionen der vergangenen Monate als eine solche intensive Suche verstanden, wie wir in Kirche und Diakonie das anbieten können, woran es in unserer Gesellschaft im Moment so sehr fehlt. Nämlich Räume, in denen Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien und Überzeugungen, mit ganz unterschiedlicher Sicht auf die Dinge des Lebens zusammenkommen können und ihre Probleme austauschen. In der evangelischen Kirche ist daraus eine Kampagne entstanden, Hashtag Verständigungsorte. Hier laden immer mehr Kirchengemeinden, diakonische und kirchliche Einrichtungen ein, solche dritten Orte zu sein, wo man mit anderen zivilgesellschaftlichen Partnern Begegnung gestalten kann. Dort stehen brennende Fragen im Zentrum, die im eigenen Stadtteil oder im Dorf, in der Region gerade dran sind. Und das sind Themen, die reichen von Klima, Krieg, Corona, Migration und sozialer Ungerechtigkeit bis hin zum lokalen Infrastrukturproblem oder dem Müll im Park neben der Kirche oder der geplanten Straßenumgestaltung. Da reden etwa beim Projekt Bubble Crasher in Sachsen-Anhalt, Jugendliche miteinander, die niemals sonst auch nur ein Wort miteinander gewechselt hätten, weil sie aus so unterschiedlichen Überzeugungen aufeinander gestoßen sind. Und dass die Anzahl solcher Verständigungsorte im Moment enorm wächst, freut mich außerordentlich. Da laden Menschen ganz unterschiedlicher sozialer Hintergründe einander ein, ihre eigenen Filterblasen zu verlassen und sich auf einen offenen Austausch mit Andersdenkenden einzuladen. Auch im jetzigen Wahlkampf soll damit der demokratische Diskurs mit solchen kleinen und einfachen Mitteln gestärkt werden. Für mich sind das lebendige Hoffnungsorte. Lebendige Hoffnungsorte in einer Zeit, die oft von einem erschöpften Ausverkauf der Hoffnung gezeichnet ist. Denn wenig verbindet die politischen Lager zwischen ganz rechts bis ganz links im Moment wohl stärker als diese lähmende Atmosphäre von Resignation und Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine Hoffnung mehr, sagen viele engagierte Klimaaktivistinnen und nicht nur die letzte Generation, angesichts des heißesten Jahres seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Es gibt keine Hoffnung mehr, sagen aber auch rechtsextreme Demokratiefeinde, die erfolgreich Katastrophenbilder vom Untergang des Abendlandes in den Köpfen und Herzen ihrer Anhängerschaft versenken. Bei uns zu Hause hängt eine wunderschöne Kalligraphie im Flur. In den schönen Buchstaben der kambodschanischen Khmer-Sprache und in englischer Schrift ist da zu lesen: Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Geschenk einer unserer Töchter zum Einzug am neuen Ort in der Nähe von Hannover. Über wenige Bibelverse habe ich so oft nachgedacht, wie über diesen letzten Vers unseres Predigttextes. Bei jedem Trepp auf und Trepp ab, zu Hause, zur Waschküche oder in den Garten oder wo auch immer hin, fällt mein Blick darauf. Diese Worte scheinen mir, je öfter ich sie lese, immer tiefer, breiter, höher und weiter zu werden. Jetzt lese ich in dem größeren Briefabschnitt, dass Geduld eine Voraussetzung für solch eine starke Hoffnung ist. Und mehr Geduld brauche ich zumindest ganz tatsächlich. Im biblischen Wortsinn meint Geduld aber nicht stilles, demütiges Ausharren, sondern Geduld meint standhaft durchs Leben zu gehen und wahrhaftig zu sein. Ja, zu diesen Menschen würde ich so gerne gehören. Denn die sind im Großen und im Kleinen in unseren Zeiten besonders gefragt. Die Standhaften und die Wahrhaftigen. Menschen, auf die Verlass ist. Manchmal bin ich allerdings meilenweit von solchem Mut und von solcher Standhaftigkeit entfernt und spüre, wie dringend ich meine schlappen und schwachen Hoffnungskräfte aufladen muss. Leider kann man Hoffnungsvorräte aber nicht in guten Zeiten horten, um dann irgendwann in dürren Zeiten einfach etwas zum eigenen Bedarf aus der seelischen Vorratskammer zu holen. Nein, Hoffnung entsteht häufig erst in der harten Berührung mit der Wirklichkeit. Vielleicht ist es der Heilige Geist, wie Paulus meint, der dann, wenn wir uns an der harten und bitteren Realität unseres Lebens reiben, aus dieser schmerzlichen Reibungsenergie kleine Hoffnungsfunken zündet. Und auch wenn diese Funken zunächst klein und schwach zu sein scheinen, können sie zu lebensrettenden Lichtquellen und Wärmeorten für unser Leben werden. Ich wünsche Ihnen, liebe Gemeinde, dass Sie in den leidvollen oder konfliktreichen Zeiten Ihres Lebens erleben, wie solch ein kleiner Hoffnungsfunke gerade an den Tagen aufblitzt, wo wir an den Rand und an die Grenzen unserer Möglichkeiten geraten. Trost und Hoffnung starten oft als ganz zarte Pflanzen. Pflänzchen, die aber jeden Tag wachsen und kräftiger werden. Lassen Sie sich in dieser Adventszeit am heutigen Sonntag daran erinnern, dass Sie etwas zu hoffen haben für Ihr eigenes persönliches Leben und für diese verwundete und geschundene Welt. Was auch immer Sie gerade niederdrückt, auslaugt oder belastet, unterwegs im Dornwald Ihres Lebens, für Sie gibt es Trost. Trost im Leben und im Sterben. Hoffnung für Sie persönlich, für uns alle und für diese unglaublich schöne und zerbrechliche Welt. Diese Hoffnung stärkt für ein reiches, manchmal schweres und manchmal unglaublich schönes Leben. Und sie weist gleichzeitig weit über dieses Leben hinaus. Deshalb noch einmal zum Schluss als ganz persönlicher Adventswunsch für Sie persönlich: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.